ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast besprechen wir im Wesentlichen die aktuellen militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, aber auch angrenzende Themen. Heute zum Beispiel. Heute soll es um die NATO-Übung Hedgehog 2025 in Estland gehen. Warum reden wir drüber? Weil die NATO da ziemlich alt ausgesehen haben soll. Die Übung war schon im Mai 2025. Die ersten Meldungen darüber, dass da einiges schiefgelaufen sein soll, stammen aus dem Februar dieses Jahres. Ist also schon 3 Monate her. Und warum reden wir erst jetzt ein bisschen ausführlicher drüber? Weil es halt ein bisschen Zeit braucht, quasi aufzuklären, was damals tatsächlich passiert ist und ob das Bild, das da in vielen Medien transportiert wurde, tatsächlich ein richtiges ist. Kurzer Spoiler, das ist es nicht. Und wieso nicht, das wird uns auch heute Erhard Bühler erklären, früherer NATO-General. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Kurz noch zur Aufzeichnungszeit für diese Folge. Wir haben heute Mittwoch, den 13. Mai 2026. Es ist jetzt kurz vor 11 Uhr zu hören. Das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Und bitte nicht wundern, wir veröffentlichen diese Folge erst am Freitag, weil der Donnerstag bekanntlich ein Feiertag ist. Einer, den Sie alle dann hoffentlich auch richtig genießen können. Herr Bühler, ich hatte schon ein wenig gespoilert, dass die NATO in Ihrer Einschätzung dann doch besser wegkommen wird als in vielen Medien im Februar und um gleich der Mutmaßung mancher entgegenzuwirken, die dann vielleicht meinen, ah ja klar, auf seine NATO, da lässt Herr Bühler sowieso nie was kommen. Sagen Sie uns doch mal bitte, was genau Sie getan haben, um diesen Sachverhalt ein bisschen aufzuklären und wieso jetzt, da Sie derzeit in Finnland sind, ein guter Zeitpunkt ist, drüber zu reden.
Also wir haben ja schon mal drüber geredet, im Podcast jedenfalls ganz kurz, ist aber schon ein paar Monate her. Und das beschäftigt mich natürlich immer noch, diese Fragestellungen. Und vor allen Dingen deshalb, weil ich habe neulich einen Professor sagen hören, dass eine ganze Brigade nun zerstört worden sei mit 6000 Soldaten. Also da sind Folgerungen aus dieser Übung gezogen, die mit der Wirklichkeit überhaupt nicht übereinstimmen. Und ich hatte jetzt mehrfach Gelegenheit, hier vor Ort mit Teilnehmern zu sprechen, die unmittelbar dabei waren. Und da zeichnet sich ein ganz anderes Bild. Was ich allerdings nicht will, dass ich abschreiten will, dass es sehr viel zu tun gibt auf der Seite der Drohnenabwehr und des Drohneneinsatzes und vor allen Dingen der Verknüpfung mit anderen Waffensystemen und der Frage der Führungssysteme, die diese Drohnen auch tatsächlich zum Einsatz bringen muss. Da gibt es jede Menge zu tun. Das ist überhaupt keine Frage, aber das leitet sich nicht aus einer solchen Übung ab.
Okay, dann wollen wir mal versuchen, möglichst viele mitzunehmen und ganz am Anfang beginnen. Hedgehog, was für eine Übung ist das? Wer übt da? Was wird da geübt und mit welchem Ziel?
Also Hedgehog war ein Ausschnitt aus der jährlichen Übung der estnischen Armee. Das ist die Übung Springstorm, nennen sie das, Frühlingssturm. Das war die Frühjahrsübung 2025 im Mai. Dort nehmen aktive Truppenteile der estnischen Armee teil, Reservisten Truppenteile, aber vor allen Dingen die nationale Verteidigungsliga. Er hat nichts mit Fußball zu tun, sondern das ist eine Organisation von 18.000 freiwilligen Frauen und Männern, die sich für die Territorialverteidigung in ihren Dörfern, Städten und Landkreisen zur Verfügung stellen. Eine ganz alte Tradition in Estland. Und darüber hinaus ist regelmäßig dann bei dieser Übung auch dabei eine britische Taskforce, so in Bataillonsstärke plus vielleicht, die im Verteidigungsfall durch andere britische Truppenteile verstärkt wird, aber auch durch französische und dänische Soldaten verstärkt wird. Es ist also eine bunt gemischte Zahl von Truppenteilen, die jeweils einzelne auf sie zugeschnittene Übungsanteile hatten, also Gefechtschießen beispielsweise, Überqueren von Gewässern, Objektschutz, logistische Aufgaben, Sanitätsanteile etc. etc. Die Übung hat also ein gemeinsames Szenario, aber die Aufgaben der Truppenteile innerhalb der Übung, diese Module sozusagen, die sind sehr unterschiedlich. Und für eines dieser Module hat man ein Übungsziel festgelegt. Da haben sich die Kommandeure Gedanken gemacht, wir wollen mal ein richtiges Verhalten bei Auftreten von Drohnen erreichen bei den Soldaten. Man hat sich also eine Gruppe von Drohnenpiloten der Ukraine eingeladen, die ohnehin in Estland waren, weil eine Firma ein Führungssystem vorstellen wollte, das Drohnen führen kann. Und dann haben wir gesagt, dann fliegt doch mal Drohnenangriffe auf die Übungstruppe, um die Reaktion zu testen und die Übung auch realistisch für sie zu machen. Da hätte man natürlich auch eigene Drohnenpiloten nehmen können. Jede NATO-Armee hat Drohnenpiloten. Die Bundeswehr hat seit Jahrzehnten Erfahrung mit Aufklärungsdrohnen verschiedener Größe. Aber es sollte eben was Besonderes werden. Und deshalb waren eben ein Dutzend Drohnenpiloten aus der Ukraine auch da.
Und die haben dann diese Angriffe geflogen, die NATO-Truppenteile, die dann am Boden geübt haben, die wussten von dieser Teilnahme. Oder was war deren Aufgabe dann in diesem Zusammenhang? Die wussten, dass sie die Drohnen abwehren müssen oder kam das für die völlig überraschend?
Also vielleicht, bevor ich zu Ihrer Frage komme, noch einen Punkt, der auch wichtig ist für den Gesamtzusammenhang. Also die Ukrainer sind dann nach getaner Arbeit wieder zurück in die Heimat gefahren und haben da wohl, wie man so sagt, etwas zu dick aufgetragen. Auch die Kommunikation der Medienleute der Esten, die arbeitet ja auch wohl zu proaktiv, ist mir hier gesagt worden. Und die Firma, die da beteiligt war, die hatte auch ein Interesse, dass das ganz groß aufgemacht wird. Also das Ergebnis war, dass sich diese Version, dass nun zwei Bataillone vernichtet worden sind, zunächst regional, aber auch dann Anfang des Jahres eben weltweit ausgebreitet hat. Und bis heute wird eben diese Übung Hedgehog als Beweis herangezogen, dass man mit wenigen Drohnen zwei NATO-Bataillone vernichten kann. Und eben vorhin hatte ich schon gesagt, dass jetzt mittlerweile die zwei Bataillone zu einer ganzen Brigade aufgewachsen sind in diesem Jahr. Ja, wie war die Aufgabe in diesem Zusammenhang? Da muss ich sagen, die Soldaten unten am Boden, die wussten nicht, dass dort Drohnen eingesetzt wird. Die Drohnen waren nicht bewaffnet. Die Soldaten, wenn sie sie gesehen haben, dann konnten sie sie auch nicht bekämpfen, denn sie hatten ja keine scharfe Munition. Im freien Gelände wird ja nur Übungsmunition verwendet. Das heißt, es macht einmal Peng und dann war's das. Also es wurde auch nicht simuliert. Also ehrgeizige Drohnenpiloten haben dann ein ums andere Mal angegriffen, sind also vorbeigeflogen am Boden. Die Panzerbesatzungen und andere, die kümmerten sich gar nicht da um die einzelnen Drohnen. Es ist überliefert, dass eine internationale Besatzung in ihrem Panzer bei einer Gefechtspause saß und die Ukrainer warfen zunächst einen Farbbeutel auf den Panzer ab, um ihm zu zeigen, dass er getroffen wurde. Und als dann immer noch keine Reaktion erfolgte, dann schickten die Ukrainer eine weitere Drohne mit einem Holzknüppel und haben den auf den Panzer fallen lassen und dann kamen sie rausgekrochen aus dem Panzer. Also so in dieser Art und Weise muss man sich das vorstellen. Und das Ziel der Übungsleitung damals war, einfach zu zeigen, wie stark der Einfluss von Drohnen sein kann, wie es ist, wenn man von Drohnen ständig beobachtet wird. Aber das war es auch. Und deshalb kann man da nicht so große Erkenntnisse daraus ziehen.
Offensichtlich war auch kein System installiert, der dann das dann hätte feststellen können, ob möglicherweise, wenn man dann auf die Drohnen geschossen hätte, ob die dann getroffen worden sind. Farbbeutel runterschmeißen auf den Panzer, klar, da sieht man, der ist getroffen, aber die andere Richtung, da muss man natürlich auch so ein System installieren. Ne?
Ja, genau, und das ist wahrscheinlich der Punkt, warum das so viel Aufsehen erregt hat, weil man offensichtlich gedacht hat, dass das Ganze eine Simulation war. Das war es nicht. Simuliert wird so das Gefecht Panzer gegen Panzer oder Panzer gegen Soldat oder Soldat gegen Panzer. Aber bei Drohnen hat man jedenfalls in der Fläche noch kein Mittel, dass man jetzt die Wirkung einer Drohne tatsächlich auf einen Menschen oder auf einen Kampfpanzer simulieren kann, um daraus Erkenntnisse zu erzielen. Sonst läuft das schon so. Das ist ein kleiner Laserstrahl, mit dem der Soldat oder auch ein Panzer angelasert wird und dann weiß die Übungsleitung, die Übung über den Computer begleitet, dann weiß die, was getroffen worden ist und was die Wirkung auch dieses Treffers war und wie lange die Ausfallzeit ist. Und das ist hier gar nicht der Fall gewesen.
Das heißt also, man konnte auf diese Drohnenattacken in Anführungszeichen eigentlich auch gar nicht so reagieren, wie man sich das dann von einem NATO-Truppenteil wünschen sollte.
Nein.
Ergebnis also im Prinzip am Ende nur Erkenntnis gewinnen, mit der Hoffnung, dass man das, wenn man das dann wirklich in die Übung mal einbaut, dann wirklich hinbekommt?
Naja, Erkenntnisgewinn ist schon da für die Soldaten. Sie haben in der Übung gezeigt bekommen, wie es ist, durch Drohnen angegriffen zu werden und durch Drohnen beobachtet zu werden. Und man kann in einer Schlussbesprechung, das ist ja der wichtigste Bestandteil einer Übung, da kann man ja das auch zum Ausdruck bringen. Und der Erkenntnisgewinn, der Lerneffekt ist dann natürlich groß. Aber das hat nochmal, das hat ja nichts zu tun mit einem Erkenntnisgewinn für die Fortentwicklung der Streitkräfte oder gar so mit einem etwas hämischen Unterton, dass da ganze Bataillone zerschlagen worden sind bei dieser Übung.
Wissen Sie, ob in diesem Jahr, da läuft die Übung ja auch wieder, ob in diesem Jahr Ähnliches vorkommt und ob es dann vielleicht besser läuft, falls es vorkommt?
Ja, das ist wieder geplant, aber diesmal in anderer Art und Weise. Es ist geplant, dass hier Simulationen stattfinden, dass hier Tests stattfinden, dass hier das Gefechtsfeldmanagement Delta auch tatsächlich zum Einsatz kommt. Das war beim letzten Mal nur als Vorführung da und die Firma hat einzelne Tests gemacht. Aber das wird jetzt vertieft werden. Das ist hier öffentlich und deshalb kann ich da auch drüber sprechen, während das auf der anderen Seite des finnischen Meerbusens, also in Estland, tatsächlich heute oder in die Tage stattfindet.
Also dieses, wie sagten Sie, Gefechtsfeldmanagementsystem Delta, das sollen ja die ukrainischen Drohnenpiloten auch genutzt haben. Das ist wohl ein System, das KI gestützt ist. Aber Sie müssen das mal erklären. Was ist ein Gefechtsfeldmanagementsystem?
Ja, das ist eine Software, die ein Echtzeit-Lagebild oder nahe Echtzeit-Lagebild für alle Ebenen, für alle militärischen Ebenen bietet. Sie bietet aber noch eins mehr. Sie bietet auch die Integration von Sensoren, von Aufklärungssensoren beispielsweise, die Integration von Drohnen, aber auch die Integration von Wirkmitteln, also Artillerie beispielsweise, Integration von Soldaten in das System. Das heißt, alle Führungsebenen haben ein nahezu Echtzeit-Lagebild, wissen also, wer wo ist. Man kann sofort entdecken, wo die entsprechende Bedrohung stattfindet. Man kann entscheiden, mit welchem Wirkmittel, ob es nun Artillerie ist oder ob es Drohnen sind oder andere, darauf reagieren will. Die Software sagt einem, was die gefährlichste Bedrohung ist, auf die man zuerst reagieren muss. Also ein sehr flexibles System, das die Ukraine die letzten Jahre, beginnend schon gleich zu Anfang des Krieges, entwickelt hat und ständig weiter fortentwickelt und jetzt auch mit künstlicher Intelligenz weiter betreibt, so dass es immer einen Schritt besser wird, im Grunde genommen von Monat zu Monat.
Das klingt so ein bisschen, als ob die NATO, wenn die Firma das da präsentiert, dass die NATO jetzt Vergleichbares nicht hat, konnte man ja auch lesen. Also da wird gesagt, bei der NATO dauert das dann viel länger, die Kommunikationswege seien länger und langwieriger. Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Natürlich ist es so, dass in der Ukraine der Druck durch den Krieg die Innovationskraft unheimlich steigert. Das ist ja unverkennbar und das machen sie auch wirklich großartig. Die NATO-Truppenteile haben natürlich solche Gefechtsfeld-Management-Systems, haben sie es genannt. Die auf der deutschen Seite gibt es die Software Sitaware. Also Sita von Situation und Ware, also Software, das zu dem Begriff Sitaware zusammengebracht. Das ist im Übrigen, Herr Deisinger, weil Sie so immer so sprechen vom Digitalfunk. Das ist Bestandteil dieser Digitalisierung der Landstreitkräfte.
Also funktioniert es nicht.
Der Digitalfunk. Doch, es funktioniert. Das habe ich ja nun gerade wochenlang miterlebt mit der 10. Panzerdivision, wie gut das funktioniert und wie gut die Leute damit umgehen können. Hier auch, wie bei dem Delta-System, ein gemeinsames Lagebild muss erzeugt werden. Man kann Truppenbewegungen, Stellungssysteme, einzelne Soldaten gar in quasi Echtzeit auch darstellen, Fahrzeuge sowieso. Man kann Führungsentscheidungen in den Gefechtsständen sehr schnell vornehmen, der Planungsprozess wird beschleunigt. Man kann später auch Aufklärungssensorik integrieren, Satellitenaufnahmen reinbringen, andere Quellen integrieren. Also das steht nicht am Anfang, sondern das ist sehr leistungsfähig und wird auch sehr gut angewandt in der Bundeswehr, also über die Landstreitkräfte hinaus. Aber es muss noch weiterentwickelt werden, aus meiner Sicht. Es wird auch weiterentwickelt werden, Stichwort künstliche Intelligenz wird eine große Rolle spielen, denn aufgrund der vielen Daten kann man das nicht mehr als Mensch im Einzelnen sortieren, was wichtig ist und was unwichtig ist, sondern da braucht man maschinelle Hilfe dazu. Und das soll die künstliche Intelligenz bieten, auch bei diesen Systemen. Die NATO hat ein ursprünglich US-System, das heißt Maven. Und das ist ein Gefechtsfeldmanagementsystem für höhere Stäbe, für höhere NATO-Stäbe, also Korpsstäbe aufwärts. Hat US-Ursprung, kann im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe, in viel größerem Maßstab noch und hat auch jahrelange künstliche Intelligenzerfahrung, so will ich es mal sagen, da ist über Jahre hinweg entwickelt worden. Auch dieses System habe ich kennenlernen können jetzt in diesem Jahr und im vergangenen Jahr bei den Amerikanern. Also da ist aber so viel Bewegung drin, dass man nicht sagen kann, so, wir haben jetzt schon ein Ziel erreicht, sondern das wird alles immer weiterentwickelt mit dem Ziel, immer schnellere Entscheidungen zu treffen, aber auch mit dem Ziel, dass der Mensch die Entscheidung abschließend trifft, die das die Maschine vorschlägt.
Okay, dann haben wir das hoffentlich jetzt zur Zufriedenheit aller Hörerinnen und Hörer geklärt und machen einen Punkt. Schauen wir im zweiten Teil der heutigen Folge noch in einige Hörermails. Heinz Demoll aus Wuppertal hat die Bedrohung des Westens durch Russland zum Thema gemacht. Wir hatten schon eine ähnliche Frage in der vergangenen Woche, aber Herr Demoll, der geht ja in seinen Anmerkungen noch ein bisschen weiter als in der vorigen Woche Herr Eckel-Völker. Ich zitiere mal. Was mich irritiert und sicherlich für viele Menschen die sonstige Berichterstattung unglaubwürdig macht, man bekommt den Eindruck, dass sowohl die USA als auch Europa in der Produktion von Waffen, Munition und Raketen wirtschaftlich schwachen Ländern total unterlegen sind. Der Iran produziere Raketen wie wild, während die USA viele Jahre bräuchten, um ihre Arsenale wieder aufzubauen. Ebenso baue Russland in 3 Jahren wieder eine konventionelle Übermacht auf, während Europa nichts gebacken bekomme. Von unseren an die Ukraine einst gelieferten Haubitzen, Mardern, Geparden und Leoparden ist nicht mehr die Rede. Es geht nur noch um Drohnen. Unsere top ausgebildeten Soldaten der NATO zählen kaum. Auch, dass für eine Offensive ein 3:1 Verhältnis notwendig ist, scheint bei einem russischen Angriff nicht zu zählen. Manchmal entsteht der Eindruck, es gehe nur um Angstmache, um Wehrbereitschaft zu fördern, während der Effekt oft Unglaubwürdigkeit ist. Zitat Ende. Also man muss die Ansicht von Herrn Demoll ja nicht teilen. Ich nehme an, Sie tun das auch nicht, zumindest nicht vollständig, aber nachvollziehbar, dass bei ihm so ein Eindruck entstanden ist, ist es ja vielleicht schon, oder?
Ja, das ist sicher nachvollziehbar auch für mich. Aber ich will ein paar Punkte sagen, die er anspricht. Der Iran produziert nicht wild. Es ist in diesem Krieg jetzt deutlich geworden, dass Iran ganz gezielt über Jahrzehnte ein Waffenpotenzial entwickelt und aufgebaut hat, in unterirdischen Lagern versteckt und von mobilen Abschussrampen abschießbar. Ein Waffenpotenzial, das zu ihrer Abwehrstrategie, wie wir es vor einiger Zeit gesehen haben, auch passt. Die Amerikaner haben ebenfalls viele Waffen, aber hochwertigere, teurere, besonders im Bereich der Flugabwehrwaffen. Davon haben sie offenbar viel mehr verbraucht, als die politische Führung in Washington bisher öffentlich gesagt hat. Das berichtet jedenfalls die New York Times jetzt vergangenen Mittwoch. Russland baut tatsächlich parallel zum Ukraine-Krieg seine Streitkräfte um und aus auf 1,5 Millionen Soldaten. Vor dem Ukraine-Krieg waren es bekanntlich 900.000 Soldaten. Eine konventionelle Übermacht wird Russland nicht so aufbauen können, wie es die Sowjetunion während des Kalten Krieges getan hat. Die NATO ist da stärker, wenn sie sich einig wäre. Und sie hat in Teilbereichen ohne die Amerikaner nicht das, was man benötigen würde, um sich alleine ohne die Amerikaner zu wehren. Also weitreichende Waffensysteme gehören dazu, Satelliten, Bodenstationen, Netzwerk für Aufklärung, Navigation, Kommunikation. Also es geht hier sicher nicht nur um Angstmache. Bei manchen Äußerungen, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, möchte man das glauben. Aber die Kriegsziele Putins sind aus meiner Auffassung viel weiter gesteckt als die heutigen operativen Ziele und die heutigen aktuellen territorialen Ansprüche. Die Kriegsziele, die habe ich auch im vergangenen Podcast auch nochmal mit Demilitarisierung, Denazifizierung und Abwehr der Bedrohung der NATO genannt, die ständig über die letzten Jahre immer wieder wiederholt worden sind.
Okay, dann jetzt das Anliegen von Anke Mead. Sie ist offenbar tief beeindruckt im negativen Sinne von dem, was die Amerikaner treiben und macht große Fragezeichen an Positionen, die Sie, Herr Bühler, immer wieder geäußert haben. Ist jetzt ein längeres Zitat aus Ihrer Mail. Ich sage dazu, Sie kennen das schon, weil Sie ja auf mehrere Fragen reagieren müssen. Ich lese einfach mal vor. Also Zitat. Herr Bühler, Ihr Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der NATO-Strukturen in allen Ehren, aber angesichts der aktuellen Entwicklungen wie Abzug von US-Soldaten, Nichtlieferung von Tomahawks, Umlenkung bereits bezahlter Systeme an die baltischen Staaten und Polen in den Nahen Osten, frage ich mich zunehmend, auf welche Grundlage Sie diesen Optimismus, in Klammern, noch aufrechterhalten. Trump scheint doch bezüglich seiner offensichtlichen Zusammenarbeit mit Putin bereit zu sein, Europas Fähigkeiten auf mehreren Ebenen zu schwächen. Es erscheint mir zunehmend unrealistisch, dass Trump irgendwelche Verträge einzuhalten gedenkt. Meine Fragen. Erstens, womit konkret begründen Sie die immer wieder im Podcast ausgedrückte Überzeugung, dass die grundlegenden Strukturen der NATO weiterhin funktionieren werden? Jetzt mache ich mal Zitat Ende. Es kommen noch zwei weitere Fragen, aber damit wir da nicht durcheinander kommen, gehen wir vielleicht erstmal auf die erste Frage ein, Herr Bühler.
Ja, und die Vorbemerkung, da würde ich auch gerne noch was dazu sagen. Gerne. Also zu den Soldaten, die da abgezogen werden. Die Soldaten sind noch nicht abgezogen. Es gibt noch keine offizielle Stellungnahme und eine offizielle Entscheidung. Und wenn sie es wirklich werden, dann wäre das auch nichts Neues. Vor dem Krieg hatten wir weniger US-Soldaten in Europa als heute. Zweitens, diese Fähigkeitslücke, sich vor russischen Mittelstreckenwaffen nicht schützen zu können, die besteht seit 2017, also dem Jahr der Stationierung der russischen Mittelstreckenwaffen. Bei den Soldaten würde ich sagen, lass uns das zur Kenntnis nehmen, warten wir ab, was passiert. Es ist aber kein Anlass, jetzt nervös zu werden. Ich halte das auch für nicht richtig, dass man immer von Filzeck spricht. Wie gesagt, da ist noch nichts abschließend entschieden. Und deshalb sollte man auch die Menschen da nicht nervös machen. Das trifft auch für den zweiten Punkt im Übrigen zu. Also sollten die Flugabwehrraketen und die weitreichenden Waffen der Amerikaner nicht kommen, dann sind auch ihre US-Soldaten in Europa weniger geschützt. Und das werden die Generale und Admirale der Amerikaner als Argument bringen. Da bin ich mir ganz sicher. Also auch hier gilt es abzuwarten, aber auch gleichzeitig zu handeln. Und deshalb finde ich das richtig, was Minister Pistorius gemacht hat, dass er jetzt mit den Ukrainern Verbindung aufgenommen hat, dass er das Ministerium angefragt hat nach Tomahawk-Waffen. Also man sucht jetzt nach Alternativen, aber die andere Seite, da ist noch nicht das letzte Wort darüber gesprochen, da bin ich mir sicher. Also, aber jetzt zu Ihrer Frage, dass wie begründe ich das? Das begründe ich zunächst aus militärischer Sicht, mit Blick auf die militärischen Strukturen der NATO. Also die Kommandostrukturen, angefangen vom Oberkommando über die Regionalkommandos bis zu den Land-, Luft- und Seestreitkräftekommandos, um nur die größten zu nennen, die bilden den Rahmen, unter dem die Streitkräfte der 32 Nationen zusammenarbeiten. Dazu gehört eine Zusammenarbeitsfähigkeit, wir nennen die Interoperabilität von nationalen Streitkräften in technischer, menschlicher Hinsicht, also gemeinsame Sprache, aufeinander abgestimmte Ausbildung etc. Und dann natürlich auch die Prozesse und Verfahren, wie 32 nationale Streitkräfte zusammen agieren können. Dazu gehören gemeinsame Einsatzverfahren. Und diese militärische Seite funktioniert in der NATO und sie funktioniert besser, als die öffentliche Diskussion glauben macht. Und sie funktioniert auch besser nach meinem Dafürhalten, vor meiner jüngsten Erfahrung mit multinationalen Übungen aus diesem Jahr, funktioniert besser, als es früher der Fall war. Gerade weil es diese politischen Schwierigkeiten gibt. Die ganze militärische Zusammenarbeit ist seit 1949 gewachsen. Wer glaubt, der müsse das jetzt alles einreißen und neu aufbauen, der gefährdet die Führungsfähigkeit, der gefährdet die Zusammenarbeitsfähigkeit der multinationalen Truppen unseres Verteidigungsbündnisses und schadet am Ende unserer gemeinsamen Sicherheit, das will ich so deutlich sagen. Unser Problem in der NATO ist in erster Linie ein politisches. Die Unberechenbarkeit der Trump-Administration auf der einen Seite und den mangelnden politischen Zusammenhalt auf unserer Seite des Atlantiks. Also beides muss man überwinden, damit man auf Dauer auch den ersten Punkt, die militärische Seite der NATO, erhalten kann.
Okay, dann die zweite Frage von Anke Miet. Ich zitiere, ordnen Sie bitte ehrlich und offen ein, auf welche Umstände sich die Menschen in Europa einstellen sollten, wenn Trumps Ansagen umgesetzt würden. Zitat Ende.
Also im schlimmsten Fall, der aber auch der unwahrscheinlichste Fall ist, zerfällt die NATO in Formate unterschiedlicher Staaten. Alles, was die NATO heute militärisch ausmachen würde, würde verfallen. Dieser Fall wird nicht eintreten. Das ist meine Prognose. Der zweitschlimmste Fall wäre, dass die Trump-Administration de facto durch Nichtstun also oder de jure durch Austritt aus dem NATO-Vertrag das Bündnis im Stich lässt. In einem solchen Fall gibt es aber die NATO weiter als europäische NATO plus Kanada. Und dann hat die NATO eben 31 Mitglieder den Zusammenhalt vorausgesetzt. Der nächste Fall ist, dass sich die USA aus der konventionellen Verteidigung Europas zurückziehen. Das ist eine schlechte Lösung, aber sie zeichnet sich ja heute bereits ab, ist durch einige Repräsentanten der Trump-Administration bereits angekündigt, ist noch nicht ganz klar, in welchem Umfang es tatsächlich durchgeführt wird, aber viele Amerikaner, vor allen Dingen im US-Militär, wissen auch, dass es eine weitere schlechte Lösung ist, weil Europas Sicherheit auch die der USA ist. Da haben wir wiederholt drüber gesprochen. Für die Europäer und für Kanada bedeutet das die Übernahme vieler Fähigkeiten, die bisher durchaus auch im Interesse der USA vom US-Militär gestellt worden. Das ist machbar, allerdings braucht es Jahre, die europäischen Streitkräfte so zu verstärken und umzubauen, dass der Wegfall amerikanischer Fähigkeiten kompensiert werden könnte. Dieser Prozess des Burden Shiftings, also es gibt schon einen Namen dafür, wird voraussichtlich im NATO-Gipfel angestoßen werden und im nächsten Jahr beginnen. Das günstigste Szenario wäre für alle, auch die USA, dass sich die NATO evolutionär weiterentwickelt, dass alles so bleibt, wie es ist oder gar war, ist für mich ausgeschlossen. Also das sind meine Szenarios. Sie werden erkennen, dass andere Lösungen für mich nicht denkbar sind. Und damit meine ich europäische Lösungen, die zunächst auf Doppelung von Strukturen Richtung europäische Armee hinauslaufen, wie sie zurzeit von einer parteiübergreifenden Gruppe im Europäischen Parlament angepriesen werden. Also nochmal, einen Neubeginn halte ich nicht für erforderlich. Wir haben eine NATO und wenn ein Land die NATO verlassen will, dann haben wir eben eine NATO mit 31.
Und dann haben wir die dritte Frage von Anke Miet, die zitiere ich auch mal. Ordnen Sie bitte ehrlich und offen ein, ob und wann sich die Militärs in den USA Trumps Befehlen widersetzen würden. In Klammern mit anderen Worten, lassen Sie eher Europa fallen oder eher Ihren Chef Trump. Zitat Ende.
Also Ihren Chef haben Sie nach meinem Gefühl, jedenfalls viele von Ihnen, innerlich längst fallen lassen. Man muss wissen, so ein Mann wie Hexeth beispielsweise, aber auch Trump, der passt nicht zu amerikanischen Generalen und Admiralen, jedenfalls die ich kenne. Und zwar in erheblichem Maße nicht. Nicht nur in der Sache, sondern auch im Verhalten, im Umgang mit Menschen, wie sie sich dort in der Öffentlichkeit präsentieren und, und. Aber offener Widerstand gegen legale Maßnahmen, die sind auf der anderen Seite auch nicht zu erwarten. Ich würde eine Grenze ziehen, wenn klar amerikanische Gesetze oder die US-Fassung verletzt würde, dann müssten sie widersprechen. Schließlich haben die Offiziere der US-Streitkräfte im Gegensatz zu den einfachen Soldaten einen Eid auf die Verfassung geschworen und nicht auf die Befehlskette, so wie die Mannschaften. Eine Befehlskette, an deren oberen Ende dann der Präsident sitzt.
Okay, da will ich noch die Schlussbemerkung von Frau Miet eigentlich auch zitieren. Keine Frage jetzt, sondern nur noch drei Zeilen. Zitat: Sie, Herr Bühler, sind kein Politiker. Sie sind nicht mehr im aktiven Dienst. Sie könnten ehrlich und offen sprechen. Wir Leute vertragen Wahrheiten oft besser, als man es uns zutraut. Es braucht Leute wie Sie, die Ereignisse im Sinne von uns politisch unabhängig einordnen. Und jetzt in Großbuchstaben, bitte tun Sie das. Zitat Ende. Ich würde sagen, Herr Bühler, diese Nachbemerkung, die nimmt man einfach ein bisschen als Motivation, ne?
Ja, also vielen Dank, Frau Miet. Ja, das werde ich weiter versuchen. Sie können aber davon ausgehen, dass ich 4 Jahre offen und ehrlich gesprochen habe und dass ich auch politisch völlig unabhängig bin. Was man von mir nicht verlangen kann, ist, dass ich eine Empörungskultur mitmache und mich über alle Dinge aufrege, die hier so durch die Medienlandschaft getragen werden. Man muss, glaube ich, der Sache auf den Grund gehen, sich die Fakten anschauen. Man darf nicht gleich auf den Nächsten losgehen, der eine andere Meinung hat, wie es heute insbesondere in den sozialen Medien, die ich ja auch sehr intensiv, nicht benutze, aber intensiv lese, also nicht aktiv dort tätig bin. Also diese Dinge mache ich nicht, aber in dem Sinne, wie Sie es gesagt haben, dass ich Wahrheiten, von denen ich glaube, dass sie auch wahr sind und dass sie auch wichtig sind, die werde ich nach wie vor bringen, aber in meinem eigenen Stil.
Okay. Ich würde sagen, Herr Bühler, wir schaffen noch eine Frage, ist eine kurze, und zwar von Olaf Klein. Zitat: Gibt es direkte Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Kampfhandlungen in der Ukraine und umgekehrt? Oder gibt es diese Wechselwirkung nicht, beziehungsweise ist sie nicht spürbar? Zitat Ende.
Ja, Wechselwirkungen gibt es natürlich militärisch. Die Langstrecken- und Flugabwehrwaffen, die in beiden Kriegen entweder verbraucht worden sind oder im anderen Krieg wieder gebraucht oder nach wie vor gebraucht werden. Die Amerikaner haben so viel Waffen verbraucht, dass sogar der Verteidigungsminister der USA, Hexeth, im US-Kongress gesagt hat, das würde Jahre brauchen, bis die Amerikaner die US-Arsenale wieder gefüllt hätten. Das hat Rückwirkungen auf die Ukraine, das hat aber auch Rückwirkungen auf andere Staaten, die nun in der Priorität von Lieferungen, zum Beispiel von Patriot-Flugabwehrraketen, zurückfallen. Die zweite Rückwirkung sind die gestiegenen Preise für Rohöl, von denen Russland jetzt profitiert. Zumindest kann Russland die Verluste durch die ukrainischen Angriffe auf die russische Ölindustrie kompensieren dadurch. Es hat aber auch positive Rückwirkungen für die Ukraine. Der Präsident Zelensky ist ja gleich in die Golfstaaten gereist. Das war sehr geschickt. Er hat die Ukraine auch politisch ins Spiel gebracht, auch mit dem Angebot, die Ukraine könnte bei der Drohnenabwehr helfen. Sie produziere mehr Drohnen zur Drohnenabwehr, als sie selbst bräuchten. Und die könnten den Golfstaaten zur Verfügung gestellt werden. Im Gegenzug erwartet er dann, dass er Patriot-Raketen bekommt zur Flugabwehr. Positiv ist auch, dass der Iran sehr zurückhaltend mit der Lieferung von Waffen an Russland sein wird. Der Iran hat ja nicht nur hunderte von Shahid-Drohnen an Russland geliefert, die Russland jetzt in Lizenz nachbaut, sondern auch immer wieder Kurzstreckenraketen, die dann über das Kaspische Meer an Russland geliefert worden sind. Und es gibt sicher noch die ein oder andere Rückwirkungen beim entsprechenden Nachdenken. Interessant wird auch die Rückwirkungen werden bei den Friedensverhandlungen, wenn sie dann mal laufen zwischen Russland und Ukraine und auf der anderen Seite Iran und Amerika, ob es da irgendwelche Verknüpfungen gibt, die sind denkbar. Es gibt auch den einen oder anderen, der auch schon darüber schreibt und darüber nachdenkt. Aber ich glaube, es ist noch ein wenig früh, aber das muss man auch im Auge behalten.
Okay, damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für die vielen Mails, für die vielen Fragen, für Lob, für Anerkennung, aber auch für Kritik. Wenn Sie derlei auf dem Herzen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder einfach anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann am Mittwoch nächste Woche wieder. Das ist der 20. Mai. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.